Ich arbeitete früher als Nachtangestellter in einem Wohnkomplex im Stadtzentrum. Die Nachbarschaftsvereinigung hatte viele Sicherheitsbedenken aufgrund der Bauweise des Gebäudes aus den späten 60er Jahren. Beide Ebenen der Parkgarage waren von der Straße aus zugänglich, sodass es viele mögliche Eingangspunkte gab, von denen sich mehrere in toten Winkeln des Sicherheitskamerasystems befanden. Aus diesem Grund wurde von mir verlangt, während meiner Schicht zwei Rundgänge um das gesamte Gebäude zu machen, um sicherzustellen, dass es keine Eindringlinge gab. Das größte Problem, das wir hatten, waren gelegentliche Autodiebstähle. Aber am häufigsten traf ich auf obdachlose Menschen, die in die Garage gekommen waren und sich in einer Ecke versteckten, um Schutz zu suchen. Sie wieder auf die Straße zu schicken, war ohne Zweifel der Teil des Jobs, den ich am wenigsten mochte. Aber ich musste es tun. Nachdem ich mehrere Monate dort gearbeitet hatte, kannte ich alle Verstecke, die die Leute normalerweise nutzten. Das Gebäude war sehr alt und hatte im Laufe der Jahre viele Renovierungen durchlaufen, wodurch viele Ecken und Spalten, unnötige Betonvorsprünge, versiegelte Räume und Gänge sowie Treppen, die nirgendwo hinführten, entstanden waren. Der gruseligste Ort im gesamten Gebäude war so seltsam und potenziell gefährlich, dass ich ein Foto davon machte und es der Verwaltung meldete. Auf der ersten Ebene der Parkgarage gab es eine Tür, die zu einem Korridor direkt unter der Rampe führte, die zur zweiten Ebene der Garage führte. Er war etwa einen Meter breit und erstreckte sich über 6 bis 9 Meter, führte aber nirgendwo hin. Am Ende befand sich ein großes Rohr mit einem Ventil, das der einzige Grund war, warum dieser Raum existierte. Aber im Dunkeln, mit nur einer schwachen Taschenlampe, schien dieses Rohr viele andere Formen anzunehmen. Was es jedoch gefährlich machte, war das Schloss der Tür. Es gab weder ein Vorhängeschloss, noch ein Schloss auf einer der beiden Seiten. Aber auf der Außenseite gab es einen großen Schieberiegel. Es gab nur eine Möglichkeit, hinein oder herauszukommen. Und sie wurde von außen verschlossen, ohne eine Möglichkeit, sie von innen zu öffnen. Seit ich diesen Ort entdeckt hatte, konnte ich nicht aufhören, mir vorzustellen, wie einfach es für jemanden wäre, dort gefangen zu sein. Doch nichts, was ich der Verwaltung sagte, änderte etwas. Sie wussten bereits davon und hatten nicht vor, etwas dagegen zu unternehmen. Leider bedeutete das, dass ich die Tür jede Nacht öffnen und nachsehen musste, aber ich trat nie einen Fuß hinein. Ich hatte zu viel Angst. So ging es monatelang weiter, bis eines Tages meine schlimmste Befürchtung wahr wurde. Es war gegen 3 Uhr morgens, mitten in meiner Schicht. Ich machte meine Runden in der Garage und alles schien normal zu sein. Es war ein ruhiger Mittwochabend. Es hatte keine Probleme oder verdächtige Aktivitäten auf den Kameras gegeben, also war ich nicht besonders alarmiert. Doch in einem Moment sah ich mich gezwungen, in Hab-Acht-Stellung zu gehen. Ich hörte das Geräusch einer Tür, die auf der anderen Seite der Garage zuschlug. Ich war mir nicht sicher, woher es kam, also ging ich nachsehen. Mein Herz sank ein wenig, als ich sah, dass die Tür zum Sackgassenkorridor weit offen stand. Ich sah mich um, zu sehen, ob jemand in der Garage war. Aber es schien, als wäre ich allein. Ich rief, jeden einzuschüchtern, der sich irgendwo versteckt haben könnte, den ich nicht sehen konnte. Aber es gab keine Antwort und niemand tauchte auf. Ich machte mir nur Sorgen, dass jemand im Sackgassenkorridor versteckt sein könnte, also ging ich weiter. Ich richtete meine Taschenlampe auf den Korridor und fühlte mich für einen Moment erleichtert, als ich sah, dass niemand dort war. Allerdings lag eine leere Glasflasche etwa 3 Meter im Inneren. Ich seufzte und rollte mit den Augen, dachte, dass jemand dort getrunken hatte und hastig weggelaufen war, als er mich herumschnüffeln sah und dabei versehentlich Lärm machte, als er floh. Es wäre nicht schwer gewesen, über die geparkten Autos zu klettern und über den Zaun in die Nachbargarage zu springen. Tatsächlich kamen viele Leute auf diese Weise herein, weil der Sackgassenkorridor in einem toten Winkel der Kameras lag. Leider durfte ich keinen Müll liegen lassen, wenn ich ihn sah, also wusste ich, dass ich die Flasche aufheben musste. Natürlich spürte ich, wie die Angst in meinem Magen wuchs, nur weil ich wusste, dass ich ein paar Schritte in diesen Korridor hineingehen musste. Ich tat es fast nicht, aber ich redete mir ein, dass es keine Möglichkeit gab, dass jemand auftauchte und mich einsperrte. Ich atmete tief durch und trat ein. Aber gerade als ich die Flasche erreichte, schlug die Tür hinter mir zu. Sofort rannte ich zurück zur Tür, aber als ich dort ankam, war sie bereits verschlossen. Ich begann, gegen die Tür zu schlagen und um Hilfe zu schreien, aber es war niemand da. Ich fühlte mich, als würde ich lebendig begraben, als könnte ich kaum atmen. Wenn ich nicht meine Taschenlampe gehabt hätte, wäre ich in ernsthaften Schwierigkeiten gewesen. Ich hätte nichts sehen können. Als ich merkte, dass ich nicht so bald rauskommen würde, versuchte ich, mein Handy zu benutzen, aber zu meiner völligen Verzweiflung gab es überhaupt kein Signal. Die Wände bestanden aus Betonblöcken, die Tür war aus Metall und außerdem lag das gesamte sechsstöckige Gebäude über mir. Egal, was ich versuchte, ich konnte nicht die 911 anrufen. Es gab absolut nichts, was ich tun konnte. Ich war völlig gefangen. Die einzige Möglichkeit herauszukommen war, wenn jemand die Tür von außen öffnete. Aber es war 3 Uhr morgens und es dauerte noch Stunden, bis jemand zur Arbeit ging. Während dieser Zeit tat derjenige, der mich eingesperrt hatte, was immer er in der Garage wollte. Ich hörte mehrere Autoalarmen losgehen und wusste, was vor sich ging. Irgendwie verstummten sie alle nach ein paar Minuten. Ich schlug weiter gegen die Tür und schrie, aber niemand kam. Nach einer Weile, um ganz ehrlich zu sein, gab ich die Hoffnung auf, bald herauszukommen und konzentrierte mich einfach darauf, ruhig zu bleiben. Ich setzte mich gegen die Wand und schaltete meine Taschenlampe aus, um Batterie zu sparen, aber nur nachdem ich sichergestellt hatte, dass ich völlig allein war. Alle paar Minuten schlug ich mehrmals gegen die Tür. Es dauerte etwa 2 Stunden, aber schließlich gelang es mir, die Aufmerksamkeit von jemandem zu erregen, der früh zur Arbeit ging. Ich bedankte mich, als er mich rausließ, aber leider musste ich als nächstes die Polizei rufen, weil ich schnell bemerkte, dass ein Dutzend Autos gestohlen worden waren. Überall in der Garage lagen Glasscherben von all den Fenstern, die eingeschlagen worden waren. Wer auch immer es war, wusste genau, was er tat. Er wusste, wie er mich dort einsperren und die Alarmanlagen der Autos, die er stahl, ausschalten konnte. Wir hatten nur an Wochenenden Sicherheitspersonal, was uns an einem scheinbar ruhigen Mittwoch verwundbar machte. Insgesamt gab es Zehntausende von Dollar an Schäden und Diebstählen und ich wurde von meinem Job entlassen. Nicht, dass ich zurück wollte. Der Täter wurde nie auf den Kameras identifiziert und nie gefasst. Bevor ich aus meiner Heimatstadt wegzog, arbeitete ich als Kellner in einem Waffle House. Ich hatte mich für die Nachtschicht entschieden, weil sie den besten Stundenlohn bot und ich gute Trinkgelder bekam, da wir das einzige 24-Stunden-Restaurant in der ganzen Stadt waren. Es dauerte ungefähr ein Jahr, bis ich genug Geld gespart hatte, um eine Wohnung in der Stadt zu mieten und aus diesem Nichts zu verschwinden. Doch in dieser Zeit erlebte ich einige Dinge, die mich bis heute verfolgen. Im Allgemeinen bestand die Mehrheit der Gäste, die ich bediente, aus Truckfahrern und anderen Reisenden, die spät in der Nacht auf der Interstate unterwegs waren. Die Stadt war nur ein Durchgangsort, kein Ziel an sich. Die sogenannten Einheimischen bestanden aus Farmern und Ranchern aus der Umgebung und alle anderen, wie ich, arbeiteten in den Fastfood-Ketten und Hotels, die sich um den Highway-Ausgang gruppierten. Die markantesten Bewohner dieses trostlosen Kaffs waren die Obdachlosen, Anhalter, Drogenabhängigen und mittellosen Opportunisten, die dort gestrandet waren. Sie konnten von ein paar Tagen bis zu mehreren Jahren feststecken, hielten sich an Parkplätzen und Vordächern fest, die die einzige notdürftige Zuflucht in einem Umkreis von mehreren Dutzend Meilen waren, und bettelten, bis sie das Glück hatten, eine Mitfahrgelegenheit zu einem anderen Ort zu bekommen. Ehrlich gesagt war der einzige stressige Teil meines Jobs der Umgang mit diesen Leuten. Anfangs versuchte ich, einfühlsam zu sein. Schließlich waren sie auch Menschen. Doch es dauerte nicht lange, bis ich wie mein üblicher Arbeitskollege, der Koch, der seit 15 Jahren dort war und alles gesehen hatte, wurde. Sein Name war Karl und das Einzige, was ihn von ihnen trennte, war ein fester Job am Grill. Niemand bekam jemals einen Stuhl an den Kopf geworfen, soweit ich weiß. Aber Karl hatte die Angewohnheit, Pfannenwender und anderes Küchengerät nach jedem zu werfen, der sich seinen Zorn zuzog. Normalerweise folgte ich seinem Beispiel, basierend auf seiner Körpersprache. Er wusste, wer problematisch war und wer nicht. Doch selbst mit Karl als zuverlässiger Rückendeckung gerieten die Dinge manchmal außer Kontrolle. Es gab eine Nacht, die ich nie vergessen werde. Ich erinnere mich nicht mehr, welcher Wochentag es war, aber alles, was ich weiß, ist, dass es ungewöhnlich ruhig gewesen war. Es war gegen 4 Uhr morgens, als dieser Typ hereinkam, und selbst ich wusste, dass etwas nicht stimmte. Er trug schmutzige Kleidung und eine völlig zerfetzte Jacke, war von Kopf bis Fuß mit Staub bedeckt und in völliger Panik. Das Seltsame war, dass er nichts sagte, als er ins Badezimmer rannte, seinen rechten Arm an die Brust gepresst hielt und sich sofort im Badezimmer einschloss. Karl und ich rollten gleichzeitig mit den Augen. »Jetzt geht's wieder los«, dachten wir, obwohl ich glaube, wir beide hatten das Gefühl, dass dies keine übliche Notlage eines Obdachlosen im Badezimmer oder eines Drogenabhängigen auf der Suche nach einem privaten Ort zum Konsumieren war. Da fragte ich Karl, »Kommt er dir nicht bekannt vor?« Zuerst ignorierte er es, aber nach einem kurzen Gespräch wurde uns klar, dass er vor etwa 2 Stunden im Restaurant gewesen war und verzweifelt alle Gäste gebeten hatte, ihn mitzunehmen, bis wir ihn schließlich wegen Belästigung rauswerfen mussten. Es schien, als hätte er offensichtlich kein Glück gehabt, eine Mitfahrgelegenheit zu bekommen, aber etwas anderes war passiert. Ich machte mir Sorgen. Wenn dieser Typ Hilfe brauchte, würde es eine Weile dauern, bis ein Krankenwagen eintraf, und noch länger, bis er ins Krankenhaus gebracht wurde. Karl sagte mir, ich solle mich darum kümmern, also kassierte ich den einzigen Gast, den wir zu dieser Zeit hatten, und verabschiedete ihn. Dann nahm ich den Badezimmerschlüssel und ging nachsehen, wie es unserem seltsamen Besucher ging. Ich klopfte laut an die Tür und fragte, ob alles in Ordnung sei. Es gab eine Pause, und schließlich antwortete eine verzweifelte Stimme: »Ich glaube, ich bin schwer verletzt. Ich brauche nur eine Mitfahrgelegenheit.« Plötzlich wusste ich, dass etwas sehr falsch war. Der Klang seiner Stimme ließ mir die Nackenhaare zu Berge stehen. Ich spielte mit dem Schlüsselbund, während ich sagte: »Sir, wenn Sie Hilfe brauchen, muss ich reinkommen.«
»Nein!«
schrie der Fremde.
»Du musst mich abholen kommen!«
Ich blieb für eine Sekunde verwirrt stehen, reagierte dann aber und steckte den Schlüssel ins Schloss, drehte ihn und öffnete die Tür. Was ich sah, war erschreckend. Das Badezimmer war leer, völlig leer. Es gab keinen verletzten Mann, kein Blut, keinen Staub, nichts. Es war so sauber wie beim letzten Mal, als ich es geputzt hatte, als wäre niemand dort gewesen. Tatsächlich sah es sogar sauberer aus als das. »Was ist da los?« rief Karl aus der Küche. Ich war völlig verwirrt. Ich ließ die Badezimmertür zufallen und trat zurück. Ich sah Karl an und sagte ihm die Wahrheit. »Da ist niemand.«
»Erzähl mir keinen Quatsch!«
schrie Karl. »Sie selbst«, sagte ich, und das tat er. Er stürmte ins Badezimmer, und ich sah, wie er genauso erstarren wie ich, als er die unmögliche Abwesenheit einer Person sah. Dann überprüfte er das Damenbadezimmer, aber wieder nichts. Niemand. In völligem Unglauben versammelten wir uns hinter der Theke und befragten uns nutzlos, in der Annahme, dass einer von uns ihn unbemerkt hätte entkommen lassen müssen. Doch wir beide wussten, dass wir seit dem Moment, als er hereinkam, höchst alarmiert gewesen waren. Es gab keine Möglichkeit, dass einer von uns nicht bemerkt hätte, dass er in einem Bruchteil einer Sekunde verschwunden war. Unser Gespräch endete, als wir beide dasselbe aus dem Augenwinkel sahen. Der Fremde war irgendwie draußen und starrte durch das Fenster zu uns herein. Er hatte immer noch seinen rechten Arm versteckt, aber jetzt, da wir mehr von seinem Gesicht sahen, als wir jemals wollten, wurde uns klar, dass dies nicht sein einziges Problem war. Sein Gesicht war blutverschmiert, als wäre er mit einem Ziegelstein geschlagen worden. Er hatte eine gebrochene Nase, eine aufgeschlagene Lippe, und es fehlte ein Stück, das uns seine gebrochenen und fehlenden Zähne zeigte. Ein Auge schien völlig geschwollen zu sein, aber das andere, das offen war, tropfte Blut. Karl und ich rührten keinen Muskel. Wir hielten sogar für eine Sekunde den Atem an. Nach ein paar schrecklichen Sekunden, in denen wir realisierten, was vor sich ging, dachte ich schließlich daran, die 911 zu rufen. Aber sobald mir der Gedanke kam, begann sich der Mann zu bewegen. Er drehte sich zur Seite und begann vor dem großen Fenster an der Vorderseite zu hinken. Wir beobachteten ihn schweigend. Er erreichte die Ecke des Fensters, wo es sich zur anderen Seite bog.
»Was zum Teufel?«
flüsterte ich, nur damit Karl mich schnell zum Schweigen brachte. In diesem Moment sah ich, dass er blass geworden war und weit aufgerissene Augen hatte, was mich nur noch mehr erschreckte. Etwas an diesem Mann hatte Karls Abwehr durchbrochen, und das bedeutete, dass wir nicht vorbereitet waren. Bevor wir etwas anderes sagen konnten, hörten wir einen lauten Knall aus dem Lagerraum. Wir rannten beide dorthin und suchten nach der Quelle des Geräuschs. Es kam aus dem Gefrierschrank. Jemand riss Dinge auseinander und rastete aus. Karl rannte hin und riss die Tür auf. Und da war er. Dieser Typ. Er hatte eine Kiste mit gefrorenen Burgern geöffnet und griff nach einer Handvoll Fleisch, das er gegen seinen rechten Arm drückte, als wäre es ein Kühlpack. Als er uns sah, erstarrte er. Die Burger fielen aus seiner Hand und enthüllten den Zustand seines Arms. Seine Hand steckte in einer Daumen-Hoch-Position fest, aber sein Handgelenk war völlig gebrochen und seine Hand hing nur noch durch einen Hautfaden am Rest seines Arms. Nach einem erschreckenden Moment des Starrens stürmte der Fremde aus dem Gefrierschrank, stieß gegen Karl und mich. Er rannte schreiend nach draußen, bevor wir reagieren konnten. Ich rappelte mich schwankend auf, während Karl ins Esszimmer rannte und die Haupttüren abschloss, alle Lichter ausschaltete. Dann schob er mich zurück ins Lager und begann mich anzuschreien.
»Wie konntest du die Hintertür offen lassen?« »Nein, schau, sie ist immer noch zu«, zeigte ich, und tatsächlich war die Hintertür verschlossen. Nichts ergab Sinn, aber wir hörten für den Rest der Nacht auf, es herauszufinden. Wir hielten die Türen geschlossen und versteckten uns, bis die Sonne aufging und die Morgenschicht eintraf. Als wir uns endlich von unserem albtraumhaften Schichtende befreiten und nach draußen gingen, bemerkten wir eine Reihe von Polizisten und Sanitätern auf der Autobahn, direkt außerhalb der Stadt. Wir fragten nach und erfuhren, dass ein Mann dort an der Autobahnausfahrt, weniger als 1000 Fuß vom Waffle House entfernt, bei einem Hit-and-Run ums Leben gekommen war. Er war gegen Mitternacht gestorben, aber seine Leiche lag unbemerkt am Straßenrand, bis die Sonne aufging. Seine Leiche war völlig zerstört, aber sein Daumen war immer noch nach oben gestreckt, als würde er immer noch versuchen, ein Auto anzuhalten. Natürlich hatten sie ihn bis zum Nachmittag von der Straße geholt und sein Blut weggewaschen, sodass der Ort, an dem er starb, sauberer war, als ich ihn je gesehen hatte. Seine Leiche war völlig zerstört, aber sein Daumen war immer noch nach oben gestreckt, als würde er immer noch versuchen, ein Auto anzuhalten. Natürlich hatten sie ihn bis zum Nachmittag von der Straße geholt und sein Blut weggewaschen, sodass der Ort, an dem er starb, sauberer war, als ich ihn je gesehen hatte. Mein Name ist Cadence. Ich arbeite in der Nachtschicht in einer kleinen Bar im ruhigsten Teil meiner Stadt. Der Ort liegt direkt an der Hauptstraße, aber der Parkplatz hat auch einen Hintereingang, der für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Es ist nichts Luxuriöses, nur ein düsterer Ort, an dem die Stammgäste sich beim Namen kennen und die Jukebox seit Jahren dieselbe Liste von Rockklassikern spielt. Die meisten unserer Gäste sind Einheimische, durchreisende Trucker und gelegentlich verlorene Touristen, die nach einem starken Drink suchen. Obwohl die Routine vorhersehbar ist, mag ich sie. Die Trinkgelder sind überraschend gut und ich habe gelernt, mit der typischen Barkundschaft umzugehen. Die Schwätzer, die Flirter, die stillen Trinker und diejenigen, die einfach in Ruhe gelassen werden wollen. Die Wochenenden sind natürlich viel chaotischer, aber unter der Woche muss ich meine Nachtschichten alleine arbeiten. Ich habe nicht einmal jemanden, der mir gelegentlich an der Bar hilft. Ja, die Arbeit ist unter der Woche leichter und ruhiger, aber ich vermisse die Gesellschaft meiner Kollegen. Ich bin während meiner Schichten meist sehr wachsam, denn hin und wieder gibt es Streit in der Bar, vor allem wegen der Art von Gästen, die wir anziehen. Deshalb fiel mir der Mann sofort auf. Es war ein Dienstag, kurz nach 1 Uhr morgens, als er hereinkam. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, er war um die 40, aber er war extrem gepflegt und gut gekleidet, nicht das, was man von einem Mann seines Alters in dieser Gegend erwarten würde. Er trug einen schwarzen Rollkragenpullunder unter einem schwarzen Trenchcoat, definitiv gut angezogen, aber auf eine lässige Art. Ich kann es nicht genau erklären, aber er hatte eine Aura von Eleganz, die einen an echtes Geld denken ließ, nicht an protzigen Reichtum. Er schaute sich langsam um, bevor er schnell zur Bar ging und Platz nahm. Ich erinnere mich auch, dass er eine ungewöhnlich gute Haltung hatte. Aber das ist nebensächlich. Als ich zu ihm kam, warf er einen Blick auf die Flaschen hinter mir und bestellte ohne zu zögern etwas von der besten Auswahl. Während ich ihm seinen Drink einschenkte, fragte er mich mit einem Lächeln, ob mir die Arbeit hier gefalle. Es war eine normale Frage, also antwortete ich ehrlich. Ich sagte ja und lächelte zurück. Dann machte ich einen Witz über das Bartender-Dasein oder so. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich ein seltsames Gefühl von ihm hatte, aber das war nicht die Energie, die er ausstrahlte. Er schien wirklich ein netter Typ zu sein, wie dieser alleinerziehende Vater beim Baseballspiel seines Sohnes, der jedem im Team abklatscht. Wir unterhielten uns eine Weile, was mir nichts ausmachte, da die Bar zu der Zeit ziemlich ruhig war. Irgendwann fragte er mich, ob ich jemals daran gedacht hätte, etwas Größeres zu machen, was ich zugegebenermaßen seltsam fand. Allerdings war es keine völlig unheimliche Frage, wenn man den Kontext bedenkt. Ich gab ihm mein standardmäßiges Bartender-Lächeln und sagte, dass ich im Moment zufrieden sei. Er nickte und nahm einen Schluck von seinem Drink, wirkte aber enttäuscht von meiner Antwort, aus Gründen, die ich nicht verstand. Nach einer langen Pause fragte er mich aus dem Nichts, wann ich Feierabend hätte. Diese Frage überraschte mich. Ich hatte keinerlei Anzeichen von Flirten bei ihm bemerkt, also war ich ein wenig enttäuscht, dass unser Gespräch nur ein weiterer Versuch war, meine Nummer zu bekommen. Ich lächelte und gab ihm eine vage Antwort, um ihn freundlich abzuwimmeln, ohne angespannt zu wirken. Bevor er antworten konnte, beschäftigte ich mich mit dem Reinigen der Bar. Aber er drängte nicht weiter. Er lächelte nur, als ob er es schon wusste, beendete seinen Drink und zog einen 100-Dollar-Schein heraus, den er sanft auf die Bar legte, als wäre es nichts. Dann verließ er wortlos die Bar und verschwand in der Nacht. Ich wusste wirklich nicht, was ich von dieser Begegnung halten sollte. Ich weiß, es klingt nach nichts, aber sein Verhalten war so ungewöhnlich, dass es mich neugierig machte. Jedenfalls dachte ich, ich würde ihn nie wiedersehen und lebte mein Leben weiter. Doch ich lag falsch. Eine Woche später kam er zurück, nur dass er diesmal nicht allein war. Eine Frau war bei ihm. Sie fiel mir sofort auf, da ich sie noch nie zuvor gesehen hatte. Sie schien um die 35 zu sein und war auf eine Weise gekleidet, die nicht ganz zu ihrem Alter passte. Modern, aber fehl am Platz, wie jemand, der zu sehr versucht, in eine jüngere Menge zu passen. Ich beobachtete sie genau, als sie beide zur Bar kamen. Alles an ihr wirkte berechnet, von der Art, wie sie zu leicht lächelte, bis zu der Art, wie sie sich an die Bar lehnte, als wären wir schon Freundinnen. Als ich Servietten vor sie legte, war das Erste, was sie sagte, kein Gruß oder eine Bestellung, sondern ein Kompliment. Sie setzte ein übertrieben fröhliches Lächeln auf und sagte, »Du bist so hübsch.« Ihre Finger streiften meinen Arm, als sie es sagte, und blieben eine Sekunde länger als nötig. Ich lachte und bedankte mich, aber ich wusste sofort, dass etwas mit dieser Frau nicht stimmte. Der Mann sprach nicht, was ich ebenfalls seltsam fand, da er beim letzten Mal so gesprächig gewesen war. Sie bestellten Drinks und ich servierte sie und dann begannen die Fragen. Die Frau fragte mich, wie lange ich schon hier arbeite, wie alt ich sei und andere oberflächliche Fragen dieser Art. Ich antwortete mit kurzen, höflichen Sätzen, aber ich hatte das Gefühl, dass dies kein normales Gespräch war. Sie studierte mich. Irgendwann sah sie den Mann an und es schien, als würden sie sich wortlos verständigen. Dann schaute sie mich wieder an und sagte, sie leite einen exklusiven Eventclub. Sie beugte sich vor, als sie es sagte, und senkte ihre Stimme, als wollte sie nicht, dass andere Gäste es hörten. Sie erzählte mir, dass sie immer junge, unterhaltsame Leute für private Partys suche und dass ich ein Vermögen verdienen würde. 10.000 Dollar für ein Wochenende. Ich lachte gezwungen und sagte, das klinge zu gut, um wahr zu sein. Sie bestand darauf, dass es real sei und sagte, viele Mädchen wie ich arbeiteten für sie. Ihr Lächeln veränderte sich nie, was mich zunehmend beunruhigte. Sie lenkte das Gespräch zurück auf die Arbeit, wiederholte dieselben Worte, Spaß, sicher, exklusiv. Dann sagte sie beiläufig, du solltest kurz rauskommen, draußen wartet jemand, der es dir besser erklären kann. Mein Puls raste. Ich spielte nicht mehr mit. Ich gab nicht einmal vor, nicht verängstigt zu sein. Nein, danke, sagte ich fest, diesmal ohne zu lächeln. In diesem Moment betrat eine Gruppe von Gästen die Bar, lachend und laut redend. Der Ausdruck der Frau veränderte sich sofort. Ihre freundliche Maske rutschte leicht, bevor sie sich zu dem Mann neben ihr umdrehte. Ohne ein weiteres Wort gingen sie. Ich würde lügen, wenn ich sagte, ich hätte mich danach nicht unwohl gefühlt. Diese Leute hatten mir ein Angebot gemacht, von dem ich nicht genau wusste, worum es ging. Ich erzählte meinen Kollegen und meinem Chef von der Situation und wir waren uns einig, wachsam zu sein, falls diese Personen zurückkehrten. Mein Chef versicherte mir, dass er immer nur 15 Minuten entfernt sei, wenn ich ihn brauchte, und dass die Sicherheitskameras der Bar normalerweise ausreichten, um schlechtes Benehmen abzuschrecken. Es gab nicht viel mehr, was ich tun konnte. Es war ja nicht so, als hätten diese Leute etwas Illegales getan. Ich versuchte, es aus meinem Kopf zu bekommen, aber ein paar Nächte später, nach dem Schließen, sah ich das Auto. Es stand auf der anderen Straßenseite, mit abgestelltem Motor, einfach nur da. Ich versuchte, mich selbst zu überzeugen, dass es nichts war, aber das Gefühl, beobachtet zu werden, kroch mir wie eine statische Ladung über die Haut. Als ich zu meinem Auto ging, hielt ich den Kopf gesenkt und die Schlüssel fest in der Hand. Als ich den Parkplatz verließ, überprüfte ich die Spiegel. Das Auto folgte mir. Es hielt genug Abstand, um nicht verdächtig zu wirken, aber bei jeder Abbiegung war es immer noch da. Ich bog zufällig in eine Seitenstraße ab und es folgte mir immer noch. Noch eine Abbiegung und es war immer noch da. Ich begann innerlich in Panik zu geraten. Ich wusste, dass sie es waren. Ich zwang mich, ruhig zu bleiben und nachzudenken. Dann, ohne zu zögern, fuhr ich zum Parkplatz einer Polizeistation, das Lenkrad so fest umklammert, dass meine Knöchel fast weiß wurden. In dem Moment, als ich einfuhr, beschleunigte das Auto und verschwand. Eine Weile geschah nichts mehr, aber ich wusste, dass es noch nicht vorbei war. Ich hatte recht. Es war ein ruhiger Wochentag. Kaum jemand kam herein. Gegen Mitternacht war ich dabei, die Bar zu putzen und dachte daran, früher zu schließen, als die Tür quietschend aufging. Es war die Frau. Ich schickte sofort so unauffällig wie möglich eine Nachricht an meinen Chef. Ich blickte auf und die Frau starrte mich mit demselben künstlichen Lächeln an. Sie ging langsam zur Bar und setzte sich, die Hände gefaltet. Ich überlegte, ob ich ihr sagen sollte, sie solle gehen, als sie sagte, »Ich dachte, ich schaue mal, wie es dir geht.« Mein Magen verkrampfte sich, aber ich tat mein Bestes, um es nicht zu zeigen. Ich sagte ihr, dass wir gleich schließen würden und sie gehen müsse, aber sie machte ein betrübtes Gesicht und bestellte nur einen Old Fashioned. Ich dachte daran, ihn ihr zu verweigern, aber ich nahm an, dass das Servieren des Drinks sie lange genug aufhalten würde, bis mein Chef eintraf. Also drehte ich mich um und begann, den Drink zuzubereiten, während ich versuchte, ruhig zu bleiben. Und dann hörte ich es. Das leise, unverkennbare Klicken der Haustür, die sich schloss. Ich drehte mich schnell um. Die Frau war weg. Ein schreckliches Gefühl der Leere breitete sich in meinem Magen aus, als ich zur Eingangstür ging. Durch das Glas sah ich es. Einen schwarzen Van, der draußen mit laufendem Motor parkte. Ohne nachzudenken, verriegelte ich die Tür so schnell ich konnte. Aber dann hörte ich ein metallisches Geräusch von der Hintertür. Jemand versuchte einzudringen. Ich zögerte nicht. Ich griff nach dem schwersten Gegenstand, den ich finden konnte, einem Metallshaker, und hielt ihn wie eine Waffe, während ich mit der anderen Hand die 911 wählte. Es gab keine Möglichkeit, dass die Polizei rechtzeitig eintreffen würde, also dachte ich daran, durch die Vordertür zu rennen, aber ich tat es nicht. Aus irgendeinem Grund bereitete ich mich auf einen Kampf vor. In diesem Moment sah ich die Scheinwerfer eines Autos, das auf den Parkplatz fuhr. Es war mein Chef. Die Geräusche an der Hintertür hörten plötzlich auf und Sekunden später fuhr der Van mit quietschenden Reifen davon. Ich umarmte meinen Chef und erzählte ihm, was passiert war. Er sagte mir, er habe sich das Kennzeichen des Vans gemerkt, als er wegfahre. Als die Polizei eintraf, überprüfte mein Chef mit ihnen die Aufnahmen der Sicherheitskameras. Es war schlimmer, als ich es mir vorgestellt hatte. Kurz bevor die Frau ging, hatten die Kameras zwei maskierte Gestalten erfasst, die in der Nähe der Haustür hockten und warteten. Es gab noch eine weitere Person hinten, die mit der Faust gegen die Tür schlug, offensichtlich in dem Versuch, mich nach vorne zu locken. Es war absolut erschreckend. Um es noch schlimmer zu machen, war das Kennzeichen, das mein Chef sich gemerkt hat, nicht registriert. Es ist eine Weile her seit diesem Vorfall, aber es gab keine Fortschritte. Die einzige gute Nachricht ist, dass mein Chef mich nicht mehr alleine arbeiten lässt. Trotzdem fühle ich mich jedes Mal extrem unwohl, wenn ich eine Nachtschicht habe. Ich frage mich immer noch, wie sie wussten, dass ich alleine arbeiten würde. Es ergibt keinen Sinn. Selbst jetzt denke ich oft daran, was passiert wäre, wenn ich der Angst nachgegeben und durch die Vordertür gerannt wäre. Im Jahr 2013 musste ich ein Praktikum finden, um in meiner Ausbildung weiterzukommen. Aber zu dieser Zeit war es fast unmöglich, eines zu bekommen. Während ich suchte, beschloss ich, einen anderen Job anzunehmen. Nur um sicherzustellen, dass Essen auf dem Tisch war. Ich erfuhr, dass ein Freund der Familie meines Verlobten sein eigenes Busunternehmen für Menschen mit Behinderungen hatte, eine Art Taxiservice für Rollstuhlfahrer oder Menschen mit anderen Beeinträchtigungen, und er brauchte jemanden für die Nachtschicht, da der Bus rund um die Uhr verfügbar sein musste. Da ich eher ein Nachtmensch bin, sagte ich ihm sofort, dass ich den Job gerne übernehmen würde, und nachdem ich die notwendige Lizenz erhalten hatte, wurde ich eingestellt. Die Arbeit war ziemlich einfach. Leute abholen und dorthin bringen, wo sie hin mussten, und manchmal eine Maschine benutzen, um Rollstühle Treppen hoch oder runter zu bringen. Wenn es keine Fahrten gab, fuhr ich in einen bestimmten Bereich und machte irgendetwas, während ich wartete. Schnell fand ich einen Trucker-Parkplatz in der Gegend, wo ich mich hinstellen und ein bisschen schlafen konnte, während ich wartete. Es gab eine Tankstelle, an der ich in den frühen Stunden der Schicht Kaffee kaufte. Und auf der anderen Seite des Tankstellenparkplatzes, gegenüber vom Truckerparkplatz, gab es ein heruntergekommenes Restaurant mit einem angeschlossenen Motel. Um die schlafenden Trucker nicht zu stören, parkte ich mich, wenn ich mitten in der Nacht eine Fahrt hatte, normalerweise auf der Seite des Restaurants. Nachdem ich eine Weile jede Nacht dort geparkt hatte, bemerkte ich, dass ein bestimmtes Zimmer viele Ein- und Ausgänge von Leuten hatte. Zuerst schenkte ich dem keine Beachtung, aber dann, eines Abends gegen Ende des Sommers, als ich halb schlafend mit leicht geöffneten Fenstern dasaß, hörte ich plötzlich Schreie aus dem Motel. Ein Mann rannte aus dem Zimmer und begann zu fliehen, und ein paar Sekunden später rannte ein großer Typ hinter ihm her, mit etwas in der Hand, das ich nicht erkennen konnte. Ich dachte, es ginge mich nichts an, und fiel wieder in meinen Halbschlaf, während ich wartete. Es dauerte nicht lange, und mein Telefon klingelte. Ich hatte eine Fahrt, die eine Stunde entfernt war. Also startete ich den Bus und fuhr aus dem Parkplatz, als ich den großen Typen um die Ecke biegen sah. Den Rest der Nacht hatte ich Hin- und Rückfahrten, also kam ich erst am nächsten Tag nach Hause. Ich erreichte den Bereich, in dem ich normalerweise parkte, erst gegen 2 oder 3 Uhr morgens. Als ich auf den Parkplatz kam, war der Bereich, in dem ich normalerweise parkte, voller faustgroßer Steine. Ohne die Punkte in dem Moment zu verbinden, parkte ich einfach ein paar Plätze weiter und begann zu warten. Ich schlief schnell ein, wurde aber abrupt geweckt, als ein Auto direkt vor meinem Bus hupte, das Fernlicht einschaltete und den Motor aufheulen ließ. Ich dachte, es sei nur ein Idiot, der mich schlafen sah und das lustig fand, also sprang ich aus dem Bus, um ihm zu sagen, er solle verschwinden. Aber anstatt zu gehen oder anzuhalten, machte der Fahrer diese Anfahr- und Bremsbewegung mit dem Auto, was bedeutete, dass ich derjenige war, der gehen sollte. Da verband ich die Punkte. Ich wollte nicht schwach wirken, also blieb ich stehen und starrte das Auto an, obwohl ich wegen des grellen Fernlichts nichts sehen konnte. Nach einer Zeit, die sich sehr lang anfühlte, aber nicht mehr als 30 Sekunden gewesen sein konnte, fuhr das Auto weg. Danach beschloss ich, mich in der Nähe der Trucks zu parken. Etwa einen Monat verging und seit dem Vorfall mit dem Auto war nichts mehr passiert. Also dachte ich, es würde nichts weiter geschehen, wenn ich mich weiter in der Nähe der Trucks parkte. Dann, eines Abends, hatte ich eine lange 12-stündige Schicht an einem Sonntag, von 18 Uhr bis 6 Uhr morgens, und ich hatte an diesem Tag keine Zeit, vor der Arbeit zu Abend zu essen. In der ersten Hälfte meiner Schicht hatte ich Hin- und Rückfahrten ohne Zeit zum Essen. Also parkte ich, als ich in den Bereich zurückkam, schnell am äußersten Ende des fast leeren Trucker-Parkplatzes und bereitete mich darauf vor, mein sehr spätes Abendessen zu essen, das mein Verlobter für mich vorbereitet hatte. Ich wollte etwas auf meinem Telefon fernsehen, während ich aß. Also lehnte ich mich mit dem Rücken gegen die Fahrertür und machte es mir bequem. Als ich mich umdrehte, stieß ich versehentlich mit dem Ellbogen gegen den Türriegel, aber das war mein Glück. Während ich da saß und auf meinem Telefon durch Netflix scrollte, hörte ich das Klicken des Türgriffs hinter mir, der wieder in seine Position zurückkehrte. Ich drehte mich schnell um und sah einen Typen mit Kapuze, der sich schnell duckte und sich dann auf den Boden legte und mit einem großen Küchenmesser in der rechten Hand unter den Bus kroch. Ich stand schnell auf und vergewisserte mich, dass die anderen beiden Türen verschlossen waren, und schaute dann in alle Richtungen, um zu sehen, ob ich ihn noch sehen konnte. Er war immer noch unter dem Bus, und ich war sicher, dass er diesmal nicht herauskam, da das Messer seine Absichten klar machte. Ich startete den Motor, schaltete die Rücklichter des Busses ein und schaute mich um, um zu sehen, ob ich ihn erschrecken konnte. Zu meinem Glück war das der Fall. Ich sah ihn weglaufen und sich in einen bewaldeten Bereich am Ende des Truckerparkplatzes flüchten. Nach dieser Nacht parkte ich nie wieder auf diesen Truckerparkplatz. Ich stellte sicher, dass alle Türen jedes Mal abgeschlossen waren, wenn ich parkte. Letzten Sommer beschloss ich, keine Kurse zu belegen und nahm einen Job an einer Tankstelle direkt neben dem Campus meiner Universität an. Ich war ein wenig desillusioniert von der Schule und wollte etwas Geld verdienen, während ich Freizeit hatte. Die Tankstelle war einer der ersten Orte, bei denen ich mich bewarb, und es stellte sich heraus, dass es auch der letzte war, da ich sofort eingestellt wurde. Ich fand das etwas seltsam, aber ich hinterfragte es nicht. Leider sagten sie, sie wollten mich nur für die Nachtschicht, die von 23 Uhr bis 7 Uhr ging. Ich wusste, dass das meinen ohnehin schon chaotischen Schlafrhythmus ruinieren würde, aber ich beschloss, es zu versuchen und zu sehen, wie es läuft. Zu meiner Überraschung war es die meiste Zeit über nicht so schlimm. Die ersten Stunden der Schicht waren ziemlich hektisch und es konnte verrückt werden, aber dann beruhigte es sich immer bis etwa 5 Uhr morgens, was mir viel Zeit gab, um aufzuräumen, die Regale zu füllen und mich zu entspannen, bis der morgendliche Ansturm kam. Gelegentlich kam jemand Verdächtiges oder Problematisches herein, aber ich hatte noch nie mit etwas zu tun, das außer Kontrolle geriet. Nun, das war so, bis etwas passierte. Es war ein Donnerstag, der normalerweise kein besonders geschäftiger Abend war. Ich hatte einen Kollegen bis etwa Mitternacht, dann ging er nach Hause und ich blieb allein. Die Zeit verging schnell und ehe ich mich versah, war es fast 2 Uhr morgens. Genau zu dieser Zeit kam ein Mann herein und ich hatte sofort ein schlechtes Gefühl bei ihm. Er hatte einen kahl rasierten Kopf und eine Menge Tattoos mit seltsamen Symbolen, also war ich mir ziemlich sicher, dass er ein Skinhead war. Ich bemerkte, dass er seinen alten hochgezogenen Pickup auf dem Behindertenparkplatz abgestellt hatte, aber ich wollte keinen Ärger deswegen und wurde schließlich beleidigt, weil ich, wie er sagte, jüdisch aussah. Es war 1.58 Uhr, als er hereinkam, und er verbrachte ein paar Minuten damit, durch den Laden zu schlendern. Am Ende brachte er nur eine Kiste Bier zum Kaufen mit. Allerdings war es dann 2:01 Uhr, und in meinem Landkreis gibt es ein Gesetz, das den Verkauf von Alkohol zwischen 2 und 6 Uhr morgens verbietet. Ich sagte es dem Mann so höflich und entschuldigend wie möglich und erklärte ihm, dass er das Bier nicht kaufen könne. Sofort wurde er wütend und begann darüber zu schimpfen, wie dies ein freies Land sei und dass das ein dummes Gesetz sei. Ich versuchte mit ihm zu reden und sagte ihm, dass ich nur versuche, meinen Job zu machen. Aber das brachte ihn nur dazu, mich zu kritisieren, als wäre ich ein Feigling, der sich meinem Chef unterwirft. Da bat ich ihn zu gehen, wenn er sich so verhalten würde. Plötzlich änderte er wieder seinen Tonfall, gab sich freundlich und sagte, es sei keine große Sache und ich solle die Regeln für ein paar Minuten überspringen, da er vor 2 Uhr hereingekommen sei. In gewisser Weise hatte er einen Punkt, also gab ich schließlich nach, nur damit er verschwindet. Ich verkaufte ihm die Kiste Bier und natürlich verlangte er dann eine Packung Zigaretten dazu. Ich gab sie ihm, da es keine Regel gegen den Verkauf von Tabak gab. Er lächelte mich an und verließ dann den Laden. Ich atmete erleichtert auf, aber diese Erleichterung war nur von kurzer Dauer. Ich dachte, er würde in seinen Pickup steigen und wegfahren, aber stattdessen öffnete er die Hecktür, setzte sich auf die Ladefläche, öffnete eine Bierdose und begann zu trinken. Ich hatte das Gefühl, dass dies noch lange nicht vorbei war, und so war es auch. Ein paar Minuten später parkte ein weiterer Pickup direkt neben seinem und zwei weitere Typen stiegen aus, beide mit kahlrasierten Köpfen und Tattoos. Sie standen um die Rückseite des Pickups des ersten Typen herum, rauchten und tranken. Ich wusste, dass ich rausgehen und ihnen sagen musste, dass sie nicht vor dem Laden herumhängen durften und dass es illegal war, auf diese Weise im Freien zu trinken, besonders so nah an einem Auto. Aber ich war bereits ein wenig eingeschüchtert. Sie starrten mich immer wieder durch das Fenster an, grinsten spöttisch, als wüssten sie, was ich dachte, und forderten mich heraus, es zu versuchen. Bevor ich den Mut aufbringen konnte, parkte ein weiteres Auto, diesmal ein SUV, neben ihnen und zwei weitere Typen stiegen aus und schlossen sich der Gruppe an. Ohne Zweifel waren sie alle Teil derselben Skinhead-Gruppe. Ich vermutete, dass sie aus einer Bar kamen, die gerade geschlossen hatte und die Nacht noch nicht beenden wollten. Das war die vernünftigste und wahrscheinlichste Erklärung. Aber meine paranoiden Gedanken ließen mich glauben, dass sie sich versammelten, um den Laden niederzubrennen, weil die Frau des Besitzers Mexikanerin war. Dann kam der erste Typ wieder in den Laden. Er war betrunkener als zuvor und überhaupt nicht mehr freundlich, sondern kam mit einer weiteren Kiste Bier zurück zur Theke. Ich wollte ihm gerade sagen, dass er sie definitiv zu dieser Stunde nicht kaufen könne, aber bevor ich den Mund aufmachen konnte, sah er mich überheblich an und sagte: »Du würdest mich und all meine Freunde wirklich nicht enttäuschen wollen.« Ich nahm das als eine ziemlich klare Drohung und ließ ihn tun, was er wollte. Meine Hände zitterten und ich hatte Angst, das Wechselgeld vor ihm zählen zu müssen, aber dann sagte er, ich solle das Wechselgeld behalten, als ob er mir ein großes Trinkgeld geben würde. Er ging hinaus und alle Skinheads jubelten, als sie die neue Kiste Bier sahen. Anscheinend hatten sie zusammengearbeitet und die 24 Dosen der vorherigen Kiste geleert. Dann bemerkte ich, dass sie die leeren Dosen über den Boden geworfen und herumgetreten hatten. Ich fühlte mich völlig gefangen mit diesen Idioten und wusste, dass ich Ärger bekommen würde, im besten Fall. Oder dass sie mich umzingeln und mir schreckliche Dinge antun würden, nur weil ich Nein sagte. Welcher normale Mensch würde eine Gruppe betrunkener Skinheads sehen, die billige Zigaretten auf ihren Pickups vor einem Laden mitten in der Nacht rauchten und dann immer noch an ihnen vorbeigehen wollen, um hineinzugehen? Im Grunde niemand, außer mehr Skinheads. Schließlich hielt ich es nicht mehr aus. Ich ging zur Tür und schloss sie ab, damit sie nicht wieder hereinkommen konnten. Dann ging ich zurück ins Büro und rief die Polizei. Einige Minuten später kam ein Streifenwagen und forderte sie auf, zu verschwinden. Es gab einige Schreie draußen, die ich nicht ganz verstehen konnte, aber ich machte mir ein paar Minuten lang Sorgen, dass die Dinge eskalieren könnten. Glücklicherweise gingen sie, ohne allzu viel Aufhebens zu machen, aber ich habe keine Ahnung, wie nah die Dinge daran waren, schlimmer zu werden. Der Polizist wartete, bis sie weg waren, bevor er selbst ging. Kurz bevor er fuhr, ging ich hinaus und bat ihn, noch eine Weile zu bleiben, während ich das Chaos aufräumte, das sie angerichtet hatten, falls sie beschlossen, zurückzukommen und mich zu verprügeln, weil ich ihre kleine Party ruiniert hatte. Am nächsten Tag musste ich leider diesen Job kündigen. Nichts war beängstigender für mich als der Gedanke, hinter diesem Tresen gefangen zu sein, wenn diese Typen beschlossen, zurückzukommen. Ich mache mir immer noch Sorgen, dass einer von mir in der Stadt sieht und mich wiedererkennt. Ich weiß nicht, wozu diese Leute fähig sind. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass meine Stadt voll von solchen Typen ist und sie immer Ärger machen. Vor einigen Jahren arbeitete ich als Barista in einem örtlichen Café, das auch als beliebter Treffpunkt für lokale Künstler und Musiker diente, wo alle möglichen kleinen Veranstaltungen stattfanden. Auch heute noch findet der größte Teil des Geschäftsabends während der Open-Mic-Abende statt und der Ort bleibt bis 2 Uhr morgens geöffnet. Als ich jedoch vor 2020 dort arbeitete, war der Laden von Donnerstag bis Sonntag rund um die Uhr geöffnet. Im Allgemeinen mochte niemand von uns, die dort arbeiteten, die frühmorgendliche Schicht. Es waren ruhige Stunden, aber die Trinkgelder waren miserabel, da kaum jemand hereinkam. Was mich betraf, machte mir das geringere Einkommen nicht so viel aus. Was ich hasste, war die Tatsache, allein zu sein und den einzigen Ort zu betreiben, der in der Umgebung noch geöffnet war. Das Café lag in einem guten Teil der Stadt, obwohl es ein wenig in der Nähe eines weniger sicheren Gebiets war, aber die Wahrheit ist, dass es in diesen frühen Morgenstunden wirklich keine gute Seite der Stadt gibt, wenn wir ganz ehrlich sind. Man riet mir während der Nachtschicht niemals mehr als $50 in der Kasse zu haben. Und das aus gutem Grund. Ich hatte immer Angst, dass mich jemand in den hinteren Teil des Ladens zerren würde. Deshalb bat ich jedes Mal, wenn ich für die Nachtschicht eingeteilt war, einen meiner männlichen Freunde, mich zu begleiten. Derjenige, der mir am meisten half, war ein Typ namens Nick. Normalerweise war es eine gute Zeit. Ich verdiente etwas Geld und gab ihm heimlich ein paar Bier. Natürlich fühlte ich mich viel wohler, wenn ich nicht allein als Frau da war. Nick arbeitete an seinem Laptop, während ich beschäftigt war, und wir unterhielten uns, wenn es ruhig war. Wir waren schon eine Weile befreundet, aber wir wurden enger, nachdem wir so viel Zeit miteinander verbracht hatten. Es war immer platonisch, obwohl Nick auch mit vielen meiner Kollegen befreundet war, und wir scherzten oft, dass Nick so viel über das Café wusste, dass er genauso gut selbst dort arbeiten könnte. Aber er lachte immer nur und sagte, seine Karriere in der Fotografie sei wichtiger, worüber wir uns immer lustig machten. Ich hätte wirklich nie gedacht, dass es jemals schlechte Gefühle zwischen uns geben würde. Und wenn doch, war ich mir sicher, dass es wegen eines unangenehmen One-Night-Stands gewesen wäre. Doch dann kam ein langsamer Samstagabend im Sommer 2019. Ich arbeitete die letzte Nachtschicht des Wochenendes. Ich hatte die beiden vorherigen Nächte ohne Nick gearbeitet, weil er mich im Stich gelassen hatte, um zu einer Hochzeit eines Verwandten zu gehen. Ich hatte es geschafft, dass ein anderer Freund ihn am Donnerstag und Freitag vertrat, aber am Samstagabend war er zu müde und tauchte nicht auf. Ich war nervös, allein im Café zu sein, aber ich wusste, dass ich damit umgehen konnte. Glücklicherweise war diese Nacht aus irgendeinem Grund überraschend ruhig, und um 3 Uhr morgens hatte ich nur $10 an Trinkgeldern verdient, aber ich war froh, dass ich es nicht mit verrückten Leuten zu tun hatte. Leider nahmen die Dinge dann eine dunkle Wendung. Das Café war komplett leer, bis auf mich. Ich war gerade dabei, eine Charge Kaffee in den Röster zu geben, als ich aus dem Augenwinkel eine Gestalt am Fenster vorbeigehen sah. Ich schaute hin, aber da war niemand. Ich wartete darauf, dass jemand zur Hintertür kam, die auch Kunden benutzen konnten, aber eine ganze Minute verging und niemand erschien. Ich blieb noch ein paar Minuten in der Nähe der Kasse, aber nach einer Weile, in der niemand kam, beschloss ich, dass es Zeit war, die Böden zu wischen. Ich ging nach hinten, um den Wischmopp-Eimer zu füllen. Und natürlich, sobald ich den Wasserhahn aufdrehte, hörte ich, wie jemand durch die Vordertür hereinkam. Ich rief, dass ich gleich da sein würde, beendete das Füllen des Eimers und brachte ihn hinter die Theke. Als ich zurückkam, war derjenige, der hereingekommen war, verschwunden. Ich zuckte mit den Schultern, dachte, vielleicht war er direkt ins Badezimmer gegangen und begann, hinter der Theke zu wischen. Doch dann überkam mich ein seltsames Gefühl. Ich konnte nicht genau sagen, was es war, aber ich wusste, dass etwas nicht stimmte. Das Erste, was ich überprüfte, war die Kasse, aber sie war nicht aufgebrochen worden. Selbst wenn das der Fall gewesen wäre, hätte es laut genug sein müssen, um es über das Geräusch des laufenden Wassers zu hören. Ich beugte mich über die Theke und überprüfte die Badezimmertüren. Die Tür zur Herrentoilette war geschlossen und das Licht an, also wusste ich, dass jemand dort war. Mein Magen drehte sich ein wenig bei dem Gedanken, dass es ein Mann war, aber bis dahin hatte ich keinen wirklichen Grund zu glauben, dass etwas nicht stimmte, also wischte ich weiter. Als ich schließlich hinter der Theke fertig war, öffnete sich die Badezimmertür und zu meiner Überraschung kam Nick heraus. Ich fühlte mich sofort erleichtert, musste ihn aber fragen, was er hier tat. Er erklärte, dass er gerade von der Hochzeit zurückgekommen sei und dachte, er würde vorbeischauen. Ich war dankbar, dass er sich entschieden hatte, aufzutauchen. Also sagte ich ihm, er könne sich nehmen, was er wolle. aufs Haus. Ich stellte mich hinter die Espressomaschine und begann, einen Kaffee zuzubereiten. Ich legte die Bohnen in den Siebträger und befestigte ihn an der Maschine. Dann schaute ich zu Nick, um ihm etwas zu sagen, aber was auch immer ich sagen wollte, vergaß ich sofort. Sein Gesichtsausdruck hatte sich in einem Augenblick von freundlich zu teuflisch verändert und plötzlich durchzog eine Welle von Schaudern meinen Körper.
»Was machst du da?«,
fragte ich und versuchte, das Zittern in meiner Stimme zu unterdrücken. Nick grinste wie ein Psychopath und zog ein Messer hinter seinem Rücken hervor.
»Ich werde endlich die Barista ficken«, sagte er und begann zu lachen.
»Sei nicht verrückt«, schrie ich. »Wir sind Freunde. Was ist mit den Kameras?«
Nick begann, auf mich zuzugehen und zwang mich, zurückzuweichen.
»Wir sind Freunde«, sagte er.
»Und niemand wird dir glauben, weil die Kameras nicht einmal eingeschaltet sind. Sie sind es nie. Wie kannst du das nicht wissen?« In diesem Moment wusste ich, dass er mich in den hinteren Teil des Ladens drängte und meine Kehle begann, sich zuzuschnüren. Es war auch in diesem Moment, als ich nach einem Ausweg suchte, dass ich bemerkte, dass er beide Türen abgeschlossen und das geöffnete Schild ausgeschaltet hatte, um zu verhindern, dass jemand anderes hereinkam.
»Dein Chef glaubt schon, dass wir das jede Nacht machen«, fuhr Nick fort und kam immer näher.
»Hör auf!«,
schrie ich verzweifelt und suchte nach etwas, um mich zu verteidigen, während ich versuchte, nicht auf dem nassen Boden auszurutschen.
»Halt die Klappe!«, schrie er. »Du hättest mir das vor Monaten geben sollen. Du weißt nicht, wie viel Zeit ich mit dir verschwendet habe.«
Ich flehte und war kurz davor, in die Enge getrieben zu werden. Meine letzte Hoffnung war etwas auf der Sandwich-Theke. Im letzten Moment, bevor er mich aus dem Blickfeld in den hinteren Teil des Ladens drängte, griff ich nach der Panini-Presse und riss sie vom Tisch, wobei ich die Metallkante gegen seinen Kopf schlug. Er versuchte, mich abzuwehren und schnitt mir dabei den Arm, aber der Schlag brachte ihn zu Fall, kombiniert mit dem Wasser auf dem Boden. Ich verlor keine Sekunde und sprang über die Theke, rannte zur Hintertür, stieg in mein Auto und rief die Polizei. Erst als ich daran dachte, wegzufahren, bemerkte ich, dass Nick sein Auto vor meines geparkt hatte, um meine Flucht zu verhindern. Minuten später, während ich mit der Notrufzentrale sprach, kam er heraus und versuchte, gewaltsam in mein Auto einzudringen. Nach mehreren Minuten gab er auf und fuhr weg, kurz bevor die Polizei eintraf. Sie behandelten meine Wunde und nahmen meine Aussage auf. Ich ließ kein Detail aus. Ich war zu schockiert, um überhaupt Ungläubigkeit zu empfinden. Es stellte sich heraus, dass er recht hatte, was die Kameras im Laden betraf. Sie waren nur Deko. Allerdings glaubte niemand, dass ich über das, was er getan hatte, log. Leider, aufgrund zivilrechtlicher Verpflichtungen seitens meines Arbeitgebers und, noch wichtiger, der Tatsache, dass Nick nach der Kaution völlig verschwand, beschloss ich, die Anklage fallen zu lassen. Ich kam zu dem Schluss, dass ich sein Leben bereits genug ruiniert hatte und es mir einfach nicht genug bedeutete, mehr zu tun. Niemand hat Nick seit Jahren gesehen oder von ihm gehört. Und das Café ist seitdem nicht mehr die ganze Nacht geöffnet. Die Leute könnten denken, ich hätte wegen des Vorfalls gekündigt, aber tatsächlich arbeitete ich noch bis vor ein paar Monaten dort. Das ist vor ein paar Wochen passiert. Ich arbeite in der Nachtschicht bei Walmart. Es ist nicht der schlimmste Job der Welt, aber nach einer Weile fühlt es sich an, als ob man in der Zeit schwebt. Die Nächte verschwimmen, die gleichen Regale, die gleiche Routine, das gleiche langweilige Summen der Deckenlichter. Hoffentlich taucht bald etwas Besseres auf. Normalerweise bleibe ich in der Elektronikabteilung, was ganz angenehm ist, weil es dort ruhiger ist als in anderen Bereichen. Die Leute stürmen nicht um 2 Uhr morgens herein, um Handy-Ladegeräte oder Bluetooth-Lautsprecher zu kaufen. Die meisten Kunden sind entweder Nachtschwärmer, die Zeit totschlagen, oder Trucker, die Last-Minute-Vorräte kaufen, bevor sie wieder auf die Straße gehen. Deshalb ist mir das zuerst aufgefallen. Ich habe nicht viel darüber nachgedacht. Es war nur ein weiterer Typ, der durch die Gänge schlenderte, wahrscheinlich auf jemanden wartend. Aber nach ein paar Minuten wurde mir klar, dass er nicht einkaufte. Er tat nicht einmal so, als ob er einkaufen würde. Er tauchte einfach immer wieder auf, sobald ich aufblickte. Er schlich in der Nähe herum,
schwebte im nächsten Gang oder stand einfach zu still im Sonderangebotsbereich. Er schaute sich nichts an. Er war einfach da und beobachtete mich. Ich sagte mir, dass ich übertrieb. Der Laden ist groß und vielleicht ließ er sich einfach Zeit. Aber die Art, wie er sich bewegte, immer nah genug, dass ich ihn bemerkte, ohne jemals etwas zu nehmen, löste etwas in meinem Instinkt aus. Ich wartete darauf, dass er endlich den Mut fasste und mich nach meiner Nummer fragte, aber er kam nie auf mich zu. Es war, als ob er wollte, dass ich ihn sehe, was für mich keinen Sinn ergab. Ich versuchte über Funk mit jemandem zu kommunizieren, aber mir wurde klar, dass die Batterien meines Funkgeräts wahrscheinlich leer waren, weil es nicht funktionierte. Schließlich überlegte ich, ob ich einen Manager holen sollte, als ich spürte, wie eine Hand meinen Arm packte. Ich zuckte zusammen, aber bevor ich reagieren konnte, erklang die Stimme einer Frau, laut, freundlich und viel zu vertraut. Sie rief: "Da bist du ja!" bevor sie in eine kleine Rede darüber ausbrach, wie sie überall nach mir gesucht hatte. Ich drehte mich um, völlig verwirrt, und sah eine Frau, die ich noch nie zuvor in meinem Leben gesehen hatte. Sie lächelte, ihr griff fest um meinen Arm, als wären wir alte Freundinnen, die sich wieder trafen. Bevor ich etwas sagen konnte, beugte sie sich vor und flüsterte mit einem leisen, dringlichen Ton: "Dieser Typ hat dich gefilmt. Folge mir." Mein Magen sank. Ich drehte meinen Kopf leicht, gerade genug, um zurückzuschauen. Der Mann war immer noch da, nur dass er jetzt nicht einmal mehr so tat, als ob er sich Produkte ansah. Er starrte mich direkt an. Eine kalte Welle der Angst überkam mich. Ich ließ mich von ihr führen. Ich stellte es nicht einmal in Frage. Die Art, wie sie meinen Arm packte, die Art, wie sie so laut und beiläufig sprach, als wären wir zwei alte Freundinnen, die sich wieder trafen. Ich klammerte mich daran fest. Ich war mehr als dankbar, dass jemand bemerkt hatte, was vor sich ging, und sich in eine unangenehme Position gebracht hatte, nur um mir zu helfen. Sie hielt die Schauspielerei aufrecht, während wir gingen, redete ununterbrochen über irgendetwas, vielleicht eine Reise, die sie gemacht hatte, oder einen Insiderwitz, den wir angeblich teilten. Ich verarbeitete die Worte kaum. Meine Gedanken waren bei ihm. Hatte er mich wirklich gefilmt? Das war gruselig. Ich wollte wissen, ob er uns immer noch folgte, aber ich konnte noch nicht den Mut aufbringen, zurückzuschauen. Die Frau führte mich durch die Gänge, bewegte sich schnell. Ich bemerkte kaum, wohin wir gingen, nur dass wir uns entfernten. Dass die Distanz zwischen diesem Mann und mir wuchs. Ehrlich gesagt erwartete ich, dass sie irgendwann aufhören würde, so zu tun, als ob sie mich kennen würde, aber sie hielt daran fest. Irgendwann wurde es ein bisschen unangenehm, also schaute ich zurück, und zu meiner Erleichterung folgte uns dieser Mann nicht mehr. Doch die Frau zog immer noch an mir. Ich sagte ihr, dass wir jetzt in Sicherheit seien und wahrscheinlich meinen Manager holen sollten, aber sie drückte nur noch fester meinen Arm und sagte mir, dass er immer noch herumschleiche. Ich dachte mir: Und was? Was wird er in einem Laden voller Mitarbeiter schon tun? Zuerst war ich natürlich besorgt, weil niemand in der Nähe war. Aber jetzt, wo ich nicht mehr allein war, begann ich zu realisieren, dass es keinen Sinn machte, weiterhin Angst zu haben. Ich sagte ihr das, aber sie bewegte sich weiter. Ich sagte ihr, dass ich es ernst meinte, und stemmte meine Füße in den Boden, drehte meinen Arm leicht, um ihren Griff zu lockern. "Du kannst mich jetzt loslassen", sagte ich, aber sie tat es nicht. Sie lächelte mich an, aber etwas in ihrem Ausdruck war nicht in Ordnung. "Komm, nur noch ein bisschen weiter", sagte sie und zog mich praktisch mit sich. Ich schaute mich um. Der Laden war praktisch leer. Wir hatten die Kassen, die Selbstbedienungsbereiche, die Gänge mit mehr Verkehr hinter uns gelassen. Der Lagerbereich zeichnete sich vor uns ab, schwach beleuchtet und fast leer. Dahinter war der Seiteneingang, der ohne Kameras, den die Mitarbeiter für Lieferungen benutzen. Da wurde mir klar, sie führte mich direkt zum Ausgang. Ich zögerte keine Sekunde. Ich schrie um Hilfe, während ich mit aller Kraft an meinem Arm zog, um mich aus ihrem Griff zu befreien. Sie verlor ihren Griff gerade genug, dass ich mich befreien konnte. Ich verlor keine Sekunde mehr. Ich drehte mich um und rannte zur Vorderseite des Ladens. Als ich weglief, schrie sie etwas hinter mir. Sie schrie: Ich solle zurückkommen, gefolgt von meinem Namen, den ich ihr nicht gegeben hatte. Ich rannte weiter, bis ich einen meiner Kollegen sah, der auf mich zulief, wahrscheinlich als Reaktion auf mein Schreien. Ich sagte ihm, er solle die Sicherheit rufen, was er sofort tat. Doch als ich den Sicherheitsleuten meine Geschichte erzählte, war die Frau bereits verschwunden. Diese Frau und dieser Mann waren nirgendwo zu sehen. Sie überprüften die Sicherheitsaufnahmen und wie ich vermutet hatte, waren die Frau und der Mann zusammen in den Laden gekommen. Sie war die ganze Zeit bei ihm gewesen. Das Gesicht des Mannes war in einem der Bilder klar zu sehen, aber das der Frau war immer mit dem Rücken zur Kamera. Ich hatte das Gefühl, dass sie der Mastermind hinter allem war. Also war ich wütend, dass die Kameras ihr Gesicht nicht erfasst hatten. Jede Sekunde davon war geplant gewesen. Die Polizei wurde eingeschaltet und alles wurde als gescheiterter Entführungsversuch registriert. Ich warte immer noch auf eine Lösung in dieser Sache. Dieser Mann sollte definitiv leicht zu finden sein, da sein Gesicht von den Kameras erfasst wurde. Was mich am meisten erschreckt, ist, wie diese Frau meinen Namen kannte. Diese Leute hatten mich nicht zufällig ausgewählt. Ich war ein direktes Ziel.